Heute aus Kultur- und Sozialwissenschaften. Am Mikrofon begrüßt Sie Dörte Hinrichs. Und das sind diesmal unsere Themen in der Studiozeit. Inszenierungen der Küste. Ein interdisziplinäres Hamburger Forschungsprojekt untersucht die Wahrnehmung der Nordseeregion. Burgen, Geheimgänge und Zauberei. Eine Ausstellung im Römisch-Germanischen Museum Köln zu 4000 Jahren Sicherheit. Was heißt historische Verantwortung? Eine Tagung am Kulturwissenschaftlichen Institut Essen beschäftigt sich mit dem Verhältnis von Moral und Geschichte. Demografische Entwicklung, sozialer Wandel und Sozialkapital. Die Turiner Soziologin Chiara Saraceno übernimmt die neu geschaffene Forschungsprofessur am Wissenschaftszentrum Berlin. Generation 60+, tauglich für die Arbeitswelt 2020? Auf einer Tagung der Becker-Stiftung diskutieren Wissenschaftler über das Potenzial älterer Mitarbeiter. Jährlich reisen Urlauber zu Tausenden an die deutsche Nordseeküste. Die lockt zwar nicht immer mit schönem Wetter, dafür aber mit einer einzigartigen Landschaft. Seit dem Mittelalter prägen Mensch und Natur in einem unvergleichlichen Wechselspiel das Aussehen dieser Region. Auch der Strukturwandel der letzten 20 Jahre ist an der Nordseeküste nicht spurlos vorbeigegangen. Die Küstenbewohner müssen neue Wege beschreiten, um ihre Zukunft zu sichern und um ein geeignetes Umfeld für die Wahrnehmung ihrer Heimat zu schaffen. Wandel und Beständigkeit waren auch das Thema der Tagung Inszenierungen der Küste, die letzte Woche in Hamburg stattfand. Dort stellten Wissenschaftler verschiedener Disziplinen die Ergebnisse des von der Isa-Lohmann-Siems-Stiftung geförderten Forschungsprojektes vor. Hans-Peter Imke berichtet über die Küstenforscher und ihre vielfältigen Perspektiven auf eine wechselvolle Landschaft.
Meeresrauschen, Möwengeschrei und ein starker Wind. Das gehört als Mindestausstattung zur Landschaft an der Küste. Mit Schauder und Sehnsucht zugleich schaut man seit Generationen auf die Grenzlinien zwischen Land und Meer. Erst die technische Entwicklung der letzten 200 Jahre hat die Sicht auf diese Landschaft entscheidend gewandelt.
Die Gegenstände unserer ästhetischen Aufmerksamkeit im Hinblick auf Meer und Küste haben sich von Grund auf verändert. Und das hängt ganz entscheidend zusammen mit der Entmystifizierung der Natur, also dem naturwissenschaftlichen Wissen über die Natur. Also für uns ist das Meer heute kein wilder archaischer Organismus mehr und es ist sicherlich auch kein Element, in dem Gott die Menschen ertränkt, weil sie gesündigt haben.
Der Geograf Jürgen Hasse von der Universität Frankfurt am Main wies in seinem Vortrag über die Nordseeküste als touristische Konstruktion einer besseren Welt auf die Vervielfachung der Symbolik dieser Küstenlandschaft hin. Die auf die Küste einwirkenden Mächte sind durch das moderne Wissen um ihre Ursachen nicht mehr unfassbar oder unbegreiflich. Das Gefühl der Bedrohung nimmt ab und selbst technische Artefakte, wie zum Beispiel die Deiche, werden zunehmend mit Symbolik aufgeladen. Sie werden zu Zeichen der Einzigartigkeit und prägen die Identität der Bewohner dieser Landschaft. Natur und Kultur wirken an der Nordseeküste besonders sichtbar ineinander. Jürgen Hasse sieht die Küste deswegen als geeigneten Forschungsgegenstand, sowohl für die Naturwissenschaften als auch für die Sozialwissenschaften.
Eine Küste ist ein Übergangsbereich zwischen Meer und Land, den man auf der einen Seite naturwissenschaftlich definieren kann, indem man zum Beispiel von bioklimatischen Faktoren ausgeht und versucht, die Wirkungsweite des Meereseinflusses auf das Land zu erfassen. Man kann aber auch von der anderen Seite der sozialwissenschaftlichen eben herkommen und fragen, wie weit wirkt so eine Atmosphäre des Meeres in das Binnenland hinein.
Doch sind es längst nicht mehr nur die Einwirkungen des Meeres, die die Grundlagen der Lebensformen an der Küste beeinflussen. Auf der interdisziplinären Hamburger Tagung Inszenierungen der Küste wurde deutlich, wie sehr mittlerweile nationale, vor allem aber internationale Entscheidungen regionale Strukturen verändern können. Das zeigt sich zum Beispiel bei der Nutzung der fruchtbaren Böden in Küstennähe.
Es sind in erster Linie Veränderungen, die durch die restriktivere Subventionspolitik der EU auf die landwirtschaftlichen Betriebe eingewirkt haben. Und das eben mit der Konsequenz, dass mittelfristig überlebensfähig nur große Betriebe waren im Bereich der Milchviehwirtschaft und auch im Bereich der Ackerbaubetriebe. Und das hatte eben zur Folge, dass die größeren größer wurden und die kleineren an der Anzahl noch weniger wurden. Und das bedeutet unterm Strich natürlich auch einen physiognomischen Wandel der Landschaft. Die Kulturlandschaft bekommt ein anderes Gepräge, wenn die Betriebsgrößen zunehmen.
Das Gesicht der Nordseeküste verändert sich ständig. Gegen die Einwirkungen des Meeres haben die Küstenbewohner seit dem Mittelalter den Deichbau gesetzt. Eine Aufgabe, die heute fast vollständig der Staat übernommen hat. Wie weiter bei der Naturschutz und eine nachhaltige Entwicklung der Kulturlandschaft gefördert werden können, das ist ein Prozess, der immer wieder neu verhandelt werden muss. Um die Küste und ihren Zustand in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft ranken sich die Erzählungen vom Natur- und vom Küstenschutz ebenso wie die modernen Erzählungen der Wissenschaftler. Der Hamburger Kulturwissenschaftler Ludwig Fischer bezweifelt, ob man dabei mit den überkommenen Zuschreibungen bei der Entwicklung der Küste weiterkommt.
Die Ökosysteme entwickeln sich und welcher nun besser und welcher schlechter ist, kann man eigentlich gar nicht sagen. Aber unterschwellig wird mit solchen Vorstellungen operiert. Und daran kann man eben sehen, wie auf allen Seiten solche unter der Haut wirksamen Bilder zugange sind, und das gilt natürlich nicht nur für die Küstenlandschaft, das gilt für im Prinzip alle Landschaftsformationen. Und ich sage immer, die Landschaften sind, ob unter dem Titel Naturlandschaft oder unter dem Titel Kulturlandschaft, soziale Konstrukte, und das heißt auch, sie sind immer in Konflikte eingebunden.
Besonders konfliktreich ist die Entwicklung einer ökonomischen Grundlage für die Küstenorte durch den Tourismus. Wie in der Landwirtschaft und in der Schifffahrt steht man auch hier in Konkurrenz und muss sich behaupten. Das geschieht seit ungefähr 20 Jahren dadurch, dass man sich eine eigene Geschichte herstellt, um sich von anderen abzuheben. Brigitta Schmidt-Lauber hat im Rahmen ihrer kulturwissenschaftlichen Feldforschung die Konzeption und Errichtung eines Denkmalstandortes im ostfriesischen Küstenort Karolinensiel begleitet. Dort wurde das Denkmal einer fiktiven Frauenfigur, der Karoline, errichtet. Sie soll rein symbolisch für die Geschichte des Ortes stehen. Nicht das Bewahren einer Erinnerung an die eigene Geschichte steht dabei im Mittelpunkt, sondern deren Rekonstruktion als gemeinschaftsbildendes Gefühl.
Es sind schon viele Gesichtspunkte, wo die Sinnstiftung und Identifikationssuche über so eine Figur ganz deutlich wird. Ich würde sagen, dass es die historische Tiefe in Anführungszeichen ist, was verlangt wird, was von außen und für einen selber, für das eigene Bild des eigenen Ortes gebraucht wird. Damit wird jedenfalls ein Bild der Vergangenheit inszeniert, gemacht und auch überhaupt erst relevant. Also eigentlich kann man sagen, man erfindet sich auch eine Geschichte, um sie darstellen zu können.
In dieser Darstellung wird deutlich, wie groß eigentlich das Bedürfnis nach einer Geschichte ist, an die jeder Einzelne anknüpfen kann. Und sei es auch nur symbolisch. Das Ereignis der Denkmalseinweihung wurde von der Bevölkerung intensiv genutzt.
Man kann eigentlich in gewisser Weise von so einer, in Anführungszeichen, Rehistorisierung sprechen. Also wenn ich die verschiedenen Gespräche, die ich geführt habe, zeitlich auch einordne, dann hatte ich schon den Eindruck gewonnen, dass je näher so dieses eigentliche Ereignis rückte, umso mehr überhaupt die Geschichte wieder bewusst wurde. Also sie wurde richtig in den Vordergrund auch des Interesses gerückt. Und Dinge sind plötzlich relevant geworden, die eigentlich in der normalen Alltagspraxis nicht so stark interessieren oder notwendig sind.
So muss sich auch die Küstenbevölkerung ihrer Identität immer wieder neu bewusst werden. Auch hier gibt es strukturelle Veränderungen und Verschiebungen. Ein auf den Besucher ausgerichtetes touristisches Konzept kann nur erfolgreich sein, wenn es auch von der Bevölkerung vor Ort akzeptiert wird. Aufgabe ist es, authentisch zu werden und nicht der Eventkultur als Kulisse zu dienen. Der Leiter des Deutschen Sielhafenmuseums in Karolinensiel, Manfred Sell, sieht das als zentrale Aufgabe seiner Einrichtung.
Das ist unser Anspruch an eine vernünftige Museumsarbeit, dass wir eben nicht nur die Kulisse sind, sondern eben über unsere Ausstellung und über die Veranstaltung, die wir machen, die Inhalte und die historischen Hintergründe auch für die Menschen erlebbar machen. Und das führt dazu, dass es eben nicht zu einer reinen Staffage und zu einer reinen Kulisse verkommt.
Die Zumutungen der Globalisierung haben die Küstenorte erreicht. Die Welt ist auf dem Weg zur Kulisse für die Medien. Die Küstenorte wollen den Tendenzen entkommen, zur Kulisse für den Tourismus zu werden. Denkmäler und Museen sollen der Austauschbarkeit entgegenwirken. Doch die Anforderungen werden auch weiterhin von außen kommen und der Pflege der eigenen Identität Grenzen setzen.
Ich weiß noch ganz genau, wie ich auf dem Deich stand mal an so einem Abend und die Sonne geht unter und neben mir steht ein Tourist und der sagt, das ist ja toll, wie im Film. Das heißt, da kommt jemand mit einem Bild im Kopf, was er aus Filmen kennt, Sonnenuntergang am Meer, und stellt fest, die Realität entspricht genau dem Film. Toll. Und an so etwas kann man sehen, dass noch die mentalen Konzepte von dem, was man da sieht, mitgebracht werden.
Der Wunsch nach Sicherheit gehört zu den Grundbedürfnissen der Menschheit. Mit zunehmendem Erwerb von Eigentum wird auch dessen Schutz immer wichtiger. Seit der Steinzeit haben die Menschen dazu immer raffiniertere Methoden entwickelt. Angefangen von Höhlen über Mauern, Geheimgänge und Schlüssel. Aber auch Rituale, Geisterbeschwörungen und Heiligenpatrone haben eine Schutzfunktion. Grund genug für das Römisch-Germanische Museum in Köln, in einer Ausstellung der kulturhistorischen und sozialwissenschaftlichen Bedeutung von Schutz und Sicherheit im Wandel der Geschichte nachzugehen. Barbara Weber lässt 4000 Jahre Sicherheit Revue passieren und beginnt ihren Streifzug am Limes, genauer an der Saalburg im Taunus.
Wenn Sie in Frankfurt auf dem Main Tower stehen und lassen die Silhouette des Taunus auf sich wirken, dann sehen Sie rechts neben dem großen Feldberg eine Einkerbung, eine Einsattelung. Das ist der Saalburgpass. Und das verdeutlicht die ganze Situation. Jedem schon in der Vorgeschichte und erst recht jedem strategisch denkenden römischen Militär musste diese Silhouette an der Stelle auffallen. Und dort hat man dann das Kastell hingesetzt. Und wenn Sie heute aus dem Hintertaunus, dem Gebiet des Hintertaunus, morgens zu Ihrer Arbeitsstätte nach Frankfurt fahren, stehen Sie in der Regel auf dem Saalburgpass im Stau.
Die geografische Situation hat sich seit Jahrtausenden nicht verändert, meint Professor Egon Schallmeier, Direktor der Saalburg. Schon die Menschen in der Steinzeit wussten, dass sie Pässe zum Übergang nutzen konnten. Sie wussten aber auch, dass ihre Feinde Pässe benutzen. Die Römer übernahmen die naturgegebenen geografischen Möglichkeiten und setzten sie ein bei ihrer Limesplanung. Die Saalburg im Taunus ist Teil des Limes.
Mit dem Limes beginnt die Ausstellung 4000 Jahre Sicherheit in Köln. Die stellvertretende Direktorin Dr. Friederike Naumann-Steckner steht am Eingang und weist auf die Exponate in Vitrinen, Fotografien und nachgebaute Mauern und Burgen.
Der Limes ist einer der Zeugnisse, wie sich Völker versucht haben, gegen andere Völker abzugrenzen und vor Völkern zu schützen. Dieser Limes hier ist nur ein kleines symbolisches Beispiel für den langen Limes.
Der 550 Kilometer lang ist und damit das größte archäologische Kulturdenkmal Europas.
Eines der Charakteristika des Limes waren die Wachtürme, wo man sich Signale geben konnte von einem Wachturm zum anderen, mit Rauch über Tag und bei Nacht mit dem Feuer. Und der Nächste es weiterleiten konnte und so die ganze Grenze alarmiert war. Aber das war nicht nur bei den Römern so. Wir haben das gleiche Prinzip auch bei der chinesischen Mauer, die in unserer Ausstellung nur mit einem Modell vertreten ist, mit Zinnen und so ein breiter Weg, auf dem man spazieren konnte. Und das Interessante an der chinesischen Mauer für uns ist eigentlich, dass es nicht eine lange chinesische Mauer gab, sondern ganz viele.
So haben zu verschiedenen Zeiten chinesische Kaiser immer wieder Mauern gegen andere Stämme errichtet, immer da, wo es notwendig war. Im 4. Jahrhundert vor Christus wurde die erste Mauer gebaut. Die großen Mauern der Ming-Dynastie errichteten die Herrscher zwischen dem 14. und 16. Jahrhundert. Mit über 6000 Kilometern Länge insgesamt zählt die chinesische Mauer zum größten Bauwerk der Welt.
Das andere Thema, das hier gezeigt werden soll, ist Glaube und Geisterbeschwörung. Wie versuche ich, mich zu schützen durch Geister? Und das ist etwas, was wirklich kulturübergreifend ist und auch sehr, sehr alt. Ganz gut könnten wir es eigentlich zeigen an den Römern. Dazu haben wir hier noch ein extra Beispiel, nämlich den Gott Merkur. Der Gott Merkur ist der Gott der Wege und dadurch wird er auch der Gott der Leute, die auf den Wegen sind, also der Händler. Er schützt die Händler auf ihrem Weg vorm Überfall und der Gott Merkur hat deswegen den Geldbeutel in der Hand. Aber genauso schützt er die Diebe und die Wegelagerer. Er ist auch der Gott der Diebe.
Dieses Paradox ist auch bei uns bekannt.
Heiliger St. Florian, schütz mein Haus, zünd andere an. Und was sagt der Nachbar? Der sagt genau das Gleiche.
Auf Kommen einer Feuerwache fehlt das Bild des Nothelfers Florian, des Schutzpatrons gegen die Gefahr von Feuer und Wasser. Die Legende besagt nämlich, dass St. Florian schon als kleiner Junge mit einem winzigen Kübel Wasser einen Hausbrand löschte.
In jeder Religion finden sich Rituale und Praktiken, die als Schutzmechanismen angesetzt werden. Neben Göttern und Schutzheiligen gehören dazu auch Amulette, Gebete und Zaubersprüche. Rituale und Symbole werden aber auch eingesetzt, um Haus und Besitz gegen Einbruch zu schützen.
Auf die Wirkung von Zauber und Gebeten wollten sich die Menschen nicht allein verlassen. So war die Sicherung von Objekten, angefangen von Nahrungsmitteln, über Waffen bis hin zu Gegenständen, schon in der Steinzeit von Bedeutung, meint Dr. Naumann Steckner.
Das Bedürfnis nach Sicherheit wird natürlich sofort größer, sobald man etwas hat. Also selbst der erste Mensch, der ein Tier gejagt hat, hat versucht, seine Beute gegen andere zu schützen und zu verteidigen. Sei es dadurch, dass er es in seine Höhle gezogen hat oder dass er daneben stand mit dem Speer und versucht hat, keinen da an diese Beute rankommen zu lassen. Und das gehört mit zu den Urbedürfnissen.
Neben Verstecken entwickelten Besitzende auch Möglichkeiten, ihre Objekte in abschließbaren Räumen und Kisten zu deponieren. Die ersten einfachen Schlüssel besaßen schon die Kelten, deren Schlüssel an einfache Haken erinnern. Raffinierter wurde die Technik bei den Römern. Bekannt sind die römischen Fingerringschlüssel, die Frauen nach der Hochzeit bekamen, um die Haushaltskasse zu hüten.
Das erste ist eigentlich das Fallriegelschloss, wobei ein Riegel Klötzchen hochhebt und dann kann man die Tür öffnen. Das ist ein Prinzip, was es auch in römischer Zeit schon gibt.
Im 15. Jahrhundert erreichte die technische Konstruktion, aber auch die künstlerische Gestaltung von Schloss und Schlüssel eine hohe Vollendung. Bis ins 16. Jahrhundert prägte das gotische Rankenwerk die Schlösser. Im späten 16. Jahrhundert wurden sie jedoch auch in Deutschland mehr und mehr von den Schmuckformen der italienischen Renaissance verdrängt.
Es gibt teure Kisten, wie diese hier zum Beispiel, mit Riegeln, die man zuerst öffnen muss. Und dann geht man mit dem Schlüssel da rein und öffnet die Kiste. Und unten am Boden dieser Kiste war übrigens ein gemalter Hund, der ist hier auch. Und wenn man etwas aus der Kiste rausgenommen hat, bis man den Hund sah, dann war man auf den Hund gekommen.
Schlüssel gibt es auch heute noch, aber immer ausgefeilter werden die Methoden, um Sicherheit herzustellen. Moderne Sicherungsmaßnahmen wie elektronische Alarmanlagen haben heute schon in privaten Haushalten Einzug gehalten. Doch die Zukunft, und auch das zeigt die Ausstellung, liegt in der Biometrie, der einzigen Methode, die Identität eines Menschen unwiderlegbar festzustellen. Dabei werden persönliche Eigenschaften automatisch wiedererkannt. So könnten auch Alarmanlagen entwickelt werden, die zwischen einem berechtigten und unberechtigten Eindringling genau unterscheiden können. Fraglich ist, ob das Ende der auch bei uns noch beliebten Rituale sein wird.
Ich weiß nicht, ob Sie das jetzt erlebt haben. Der Dreikönigstag ist ja noch nicht so lange vorbei. Da kommen die dann und malen einem symbolisch noch Kaspar, Balthasar, Melchior und dann die 06 an die Tür. Letztlich ist das der Rest von so einem Schutzmechanismus.
Die Ausstellung Burgen, Geheimgänge und Zauberei – 4000 Jahre Sicherheit ist noch bis zum 23. März im Römisch-Germanischen Museum in Köln zu sehen. Was heißt historische Verantwortung? Zum Verhältnis von Moral und Geschichte lautet der Titel einer Tagung, die gestern in Essen zu Ende ging. Das Kulturwissenschaftliche Institut hat gemeinsam mit der Landeszentrale für politische Bildung in Nordrhein-Westfalen Philosophen, Historiker, Sozialwissenschaftler und Psychologen eingeladen, um die Verwendung des Verantwortungsbegriffs und zukünftige Perspektiven zu diskutieren. Am Telefon bin ich jetzt mit Klaus-Michael Kudalle verbunden, Professor für Philosophie an der Universität Jena, der bei der Tagung in Essen über Schuld in der Geschichte und historische Verantwortung gesprochen hat. Herr Professor Kudalle, es wird viel von historischer Verantwortung gesprochen, aber nach welchen Kriterien wird eigentlich entschieden, welche historischen Ereignisse einer besonderen Verantwortung und Erinnerungskultur bedürfen?
Die Thematisierung schwerwiegender Ereignisse, es können ja auch mal wirklich gute Ereignisse sein, aber erst recht solche, die schuldbeladen sind, steht im Kontext eines Gegenwarts- und Zukunftsverständnisses. Diese Generationen, die jetzt ausschlaggebend, ja, man könnte sagen, die Lebenswelt Deutschlands gestalten, setzen sich in ein Verhältnis zur schuldbeladenen Vergangenheit, ohne dass sie sich selbst Vorwürfe im moralischen Sinne machen müssen. Und sie tun es deshalb, weil sie ein Bewusstsein davon entwickeln, dass die Formen des Lebens, die wir demokratisch, rechtsstaatlich und ähnlich nennen, keineswegs etwas Selbstverständliches sind. Dass die Decke der Zivilität dünn ist. Wir sehen es an den Vorkommnissen von Folter im Irak. Das sind Leute, die aus ganz originär demokratischen Gesellschaften kommen, die Amerikaner und die Briten. Das formuliere ich jetzt nicht als Vorwurf an Amerikaner und Briten, sondern ich will nur sagen, wie leicht kippt der Status quo, in dem wir denken, ganz sicher in Freiheit, Recht und Ordnung leben zu können. Und dieses Bewusstsein, dass wir in einer Lebenswelt des demokratischen Systems uns bewegen, die so selbstverständlich ist und die doch immer kippen kann, das kann einen dazu verhalten, sich der Vergangenheit zu stellen, in der bekanntlich aus kleinen Entscheidungen, aus scheinbar unbedeutenden Feigheiten und Mitläuferverhaltensweisen schließlich sich ein Ungeheures zusammengebraut hat, das dann eben zu diesem gigantischen Verbrechenssystem geworden ist. Also der Gegenwartsbezug eigentlich ist es, der Menschen sagen lassen muss, Mensch, es ist so etwas wie eine Pflicht, die ich mir selbst gegenüber habe, als Kulturwesen, mich der Vergangenheit auch meiner Väter und Vorväter zu stellen und nicht so zu tun, als ginge mich das alles gar nichts an.
Unterliegt denn auch die Interpretation der historischen Verantwortung einem gewissen Zeitgeist?
Das würde ich also doch sagen. Aber vor allem ist es natürlich generationenabhängig. Denken Sie an die Revolten der 68er wegen des Verschweigens der Schuld. Haben sich natürlich anders zu dieser Geschichte verhalten. Haben andere Vorwurfs- und Verdächtigungsattitüden entwickelt als die Generationen, die schon wieder Söhne und Töchter dieser Menschen sind. Also man kann ja nicht daran zweifeln, dass mit dem Abstand zum ungeheuren Ereignis sich auch die Einstellungen dazu ändern müssen. Umso wichtiger ist es, finde ich, zu erreichen, dass nicht durch eine Art Moralin-Überforderungsrhetorik die jungen Menschen geradezu noch veranlasst werden, sich abzuwenden. Ihnen muss man in einer Form des verständnisvollen Diskurses klar machen, dass sie es sich selbst gegenüber schuldig sind, sich auch jenen fürchterlich dunklen Seiten der Geschichte ihres eigenen Volkes zu stellen, wobei übrigens auch die Frage nach der Identität eine Rolle spielt. Fühle ich mich wirklich identisch als Deutscher? Es muss sozusagen auch ein Bewusstsein der kollektiven Identität schon vorausgesetzt sein, damit ich überhaupt einen Impuls verspüre, mich jenen Gegebenheiten der Geschichte auszusetzen, die so fürchterlich sind wie die Dinge, über die wir hier geredet haben.
Wie kann denn dieses Bewusstsein gefördert werden?
Ein ganz wichtiger Gesichtspunkt bei diesem Versuch zu verstehen, was wir hier diskutiert haben, ist auch, dass man warnen muss vor der Dämonisierung der Täter zum schlechthin Bösen und vor der Heiligung, zum Beispiel der Widerstandstäter, zu unerreichbar großartigen Figuren, so Sophie Scholl, nicht, ist ja jetzt wegen des Films dran, sondern dass es gerade darauf ankommt, die Ambivalenzen der damals Handelnden, die Vieldeutigkeit zu sehen, dass zum Beispiel ein Mann wie Kurt Huber, der mit der Weißen Rose gestorben ist, ursprünglich Nazi war. Dass man also die Lebenswege zu verstehen versucht und die Situationen, in denen das Ruder herumgeworfen wurde, war aus Einsicht in die beginnende Barbarei, dass man nicht denkt, da laufen nur Barbaren und Heilige herum. Denn beides, wissen Sie, ist ja eine Möglichkeit, sich distanziert zu halten. Ich werde nie zu einem solchen Barbaren werden, aber ein Heiliger werde ich auch nie werden. Und schon ist man das Problem los. Erst wenn man sich vorstellt, dass die Menschen, die damals versagten oder in einem bestimmten Augenblick einen ungeheuren Mut entwickelten, nicht schon als Heilige auf die Welt gekommen sind oder als Verbrecher, sondern dass das ganz kleine Schritte waren, dass die Urteilsfähigkeit an ganz bestimmten Stellen versagte oder sich bewährte. Und das waren damals eben noch nicht Situationen, in denen von Auschwitz die Rede war. Erst wenn man sich das klar macht, kann man sich auch dazu wieder in ein lehrreiches Verhältnis setzen.
Vielen Dank, Professor Klaus-Michael Kodalle, für diese Ausführungen über die Tagung »Was heißt historische Verantwortung?«, die von Montag bis Mittwoch am Kulturwissenschaftlichen Institut Essen stattgefunden hat. Der Wandel der Bevölkerungsstruktur stellt die sozialen Sicherungssysteme vor neue Herausforderungen. Er hat Auswirkungen auf die Entwicklungsdynamik europäischer Gesellschaften, den Arbeitsmarkt und die Familienbeziehungen. Zur Analyse der mit dem demografischen Wandel einhergehenden Folgen hat das Wissenschaftszentrum Berlin seit diesem Monat eine neue Forschungsprofessur geschaffen. Die Turiner Soziologin Chiara Saraceno hat diese Position übernommen. Beschäftigt sie sich doch seit Jahren mit der Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt, mit der Problematik der Gleichstellung der Geschlechter und den unterschiedlichen Formen der Familienförderung in Europa. Am Berliner Wissenschaftszentrum, wo das Thema demografischer Wandel ein Schwerpunkt werden soll, will sie sich auch den veränderten Beziehungen der Generationen widmen. Andreas Beckmann stellt Ihnen die Wissenschaftlerin und ihr neues Aufgabenfeld vor.
Demografie und Krise, diese beiden Begriffe scheinen in Deutschland zusammenzugehören. Wer soll bloß in Zukunft die Renten bezahlen, wenn immer mehr Alte immer weniger Jungen gegenüberstehen? Und wie lange wird es dauern, bis das Gesundheitswesen zusammenbricht? Chiara Saraceno will solche Fragen nicht beiseite wischen. Aber sie möchte unseren Blick erweitern für die historischen Chancen, die der demografische Wandel durchaus auch bietet.
Ich glaube, das ganze Krisengerede hilft nichts. Erstens können wir an der Demografie sowieso nichts ändern und zweitens übersehen wir so unsere historischen Vorteile. Noch vor etwas mehr als 100 Jahren war es eine große Ausnahme, dass ein Kind aufwachsen und erwachsen werden konnte, ohne in dieser Zeit nicht mindestens einen Elternteil zu verlieren. Und kaum eine Frau und erst recht kaum ein Mann wurde alt genug, um noch die Geburt ihrer Enkel mitzuerleben. Heute dagegen ist es normal, dass in einer Familie drei Generationen gleichzeitig leben, wenn auch nicht unter einem Dach. Das ist doch nicht schlecht. Wieso sollten wir denken, das sei eine Krise?
Chiara Saraceno hat seit Jahrzehnten an europäischen und amerikanischen Universitäten geforscht zu Fragen der Beziehungen zwischen den Generationen und zwischen den Geschlechtern. Und sie ist selber Mutter und Großmutter. Wenn sie ihren 18 Monate alten Enkel ansieht, fragt sie sich schon manchmal, wie er sich wohl fühlt in einer Welt voller Erwachsener, in der kaum jemand so klein ist wie er. Dennoch hält Chiara Saraceno die alternde Gesellschaft keineswegs für ein Horrorszenario. Die europäischen Länder müssten nur endlich ihre Strukturen an dauerhaft niedrige Geburtenraten anpassen.
What we can do is for fertility a bit.
Für eine höhere Geburtenrate können wir ohnehin nicht viel tun. Es gibt nicht eine einzige Untersuchung, die beweisen würde, dass staatliche Politik auf diesem Gebiet eine entscheidende Wirkung hätte. Das entscheiden die Leute ganz privat und für sich allein. Das Einzige, was eine Gesellschaft tun kann, ist vielleicht ein paar Hindernisse aus dem Weg zu räumen, vor denen Eltern heutzutage stehen, vor allem natürlich die Mütter.
Noch immer scheiden nämlich viele Frauen aus dem Berufsleben aus, wenn Nachwuchs kommt. Alternde Gesellschaften aber, in denen die Zahl der Erwerbsfähigen zurückgeht, können auf die Qualifikationen von Frauen immer weniger verzichten. Neben der Frage, wie sich Mutterschaft und Karriere verbinden lassen, gehört für Chiara Saraceno deshalb noch ein anderes Thema auf die Tagesordnung. Wie lassen sich Männer ermutigen, als aktive Väter ihre Partnerinnen stärker zu entlasten?
Für Männer ist es nun mal nicht natürlich, dass sie die Pflege und Aufzucht ihrer Kinder für ihre Aufgabe halten. Klar, in ihrer Freizeit spielen viele gern mal mit den Kindern, aber das Gefühl, sie sollten sich den ganzen Tag um sie kümmern, das haben die wenigsten und es wird ihnen auch nicht beigebracht. Und mit Druck und Vorwürfen erreicht man auch nicht viel. So einfach kann man kulturelle Muster und Geschlechterverhalten nicht verändern.
In Skandinavien immerhin lässt sich ein Wandel beobachten. Anders als in fast allen anderen europäischen Ländern bleiben berufstätige Frauen hier meist auch dann im Job, wenn sie zwei oder gar drei Kinder bekommen. Dazu trägt sicherlich das relativ üppige Erziehungsgeld bei, das einen Vaterschaftsurlaub für Männer attraktiver macht. Für Chiara Saraceno ist aber ein anderer Grund noch wichtiger. Im hohen Norden war die Erwerbstätigkeit von Frauen schon lange selbstverständlich, auch schon in den 50er Jahren, als in Deutschland die Trümmerfrauen nach Hause geschickt wurden und in Italien die Mama selbstverständlich am Herd stand. Auf diese Weise hat sich eine ganz andere Unternehmenskultur entwickelt. In skandinavischen Firmen gilt es nicht mehr als Karrierekiller, wenn ein Mann sich beurlauben lässt, um sich um seine Kinder zu kümmern. Dahin, meint Chiara Saraceno, müssten andere Länder auch kommen.
Jetzt ist die Zeit für Vaterförderung. Wir hatten jahrzehntelang Frauenförderung. Das war gut und daraus können wir lernen. Früher mussten wir Unternehmer überzeugen, dass sie wertvolle Qualifikationen vergeuden, wenn sie keine Frauen einstellen oder sie nicht fördern, weil Frauen zum Beispiel eine hohe soziale Kompetenz haben, die der Firma nützt. Jetzt müssen wir Unternehmen überzeugen, dass es gut ist, wenn sie ihren männlichen Mitarbeitern eine Elternzeit ermöglichen und ihnen danach immer noch Karrierechancen anbieten, weil diese aktiven Väter nämlich wertvolle Erfahrungen machen und soziale Kompetenzen erwerben. Wenn die Unternehmen weiter engagierte Väter benachteiligen, wiederholen sie nur die Fehler, die sie früher bei Frauen gemacht haben. Betriebswirtschaftlich gesprochen, sie vergeuden wertvolle Qualifikationen, die sie eigentlich brauchen.
Noch gibt es keine Untersuchungen darüber, wie zufrieden Unternehmen mit Vätern sind, die sie eine Zeit lang freigestellt hatten. Und es fehlen Erhebungen über den weiteren Karriereweg dieser Väter. In den 5 Jahren, die Chiara Saraceno am WZB arbeiten wird, möchte sie solche Forschungen anstoßen. Denn gerade im Bereich der Unternehmenskulturen wird und muss viel passieren in den nächsten Jahren, meint sie. Noch setzen viele Firmen fast ausschließlich auf junge, qualifizierte und flexible Mitarbeiter. Aber schon in wenigen Jahren wird es davon nicht mehr viele geben. Manager und Beschäftigte müssen umlernen.
The work career should be rethought.
Wir sollten unsere Karrieremuster mal überdenken und flexibler gestalten. Man sollte vielleicht nicht mehr die gesamte Ausbildung in einer frühen Lebensphase zusammenfassen und dann arbeiten, bis man in Rente geschickt wird. Vielleicht sollte man auch zwischendurch mal aussteigen, weil man Kinder will oder sich weiterbilden oder noch mal was anderes lernen möchte. Und dann kann man am Ende auch länger arbeiten, anstatt dann viel freie Zeit zu haben, die man früher viel besser hätte nutzen können.
Solche veränderten Lebensentwürfe würden vielleicht auch vielen Menschen helfen zu akzeptieren, dass sie später in Rente gehen werden als frühere Generationen. Das heißt übrigens noch lange nicht, dass sie deshalb auch wirklich länger arbeiten werden. Denn heutzutage fangen viele ja erst mit 25 oder mit 30 an, während noch vor einigen Jahrzehnten die Mehrheit bereits mit 16 als Lehrling an der Werkbank oder hinter der Verkaufstheke stand.
Auf der einen Seite spricht man davon, dass alle länger arbeiten müssen. Auf der anderen Seite versuchen die Unternehmen in jeder Krise, möglichst viele ältere Beschäftigte loszuwerden. Und sie wurden dabei lange Zeit in vielen Ländern auch noch vom Staat unterstützt. Manche Staaten fördern diese vorzeitige Zwangspensionierung sogar immer noch. Da müssen sich die Älteren ja vorkommen wie eine Manövriermasse, die man beliebig benutzt, um Krisen im Unternehmen oder am Arbeitsmarkt zu bereinigen.
Wenn immer weniger Jüngere nachkommen, dann müssen die Älteren die Lücken schließen. Das können sie aber nur, wenn, wie in Schweden, jeder Dritte über 55 noch an Weiterbildungskursen teilnimmt und nicht nur jeder 20. wie heute in Deutschland. Dass auch Ältere noch eine Menge guter Ideen einbringen können ins gesellschaftliche Leben, das will Chiara Saraceno in den nächsten 5 Jahren am WZB höchstpersönlich beweisen. Nach den Maßstäben deutscher Hochschulgesetze wäre sie nämlich schon in diesem Jahr reif für die Pensionierung. Stattdessen aber hat sie sich vorgenommen, die triste deutsche Debatte um Demografie und Krise mit ein paar neuen Argumenten zu beleben.
Der demografische Wandel ist letzte Woche auch Anlass gewesen für eine Tagung der Marie-Louise- und Ernst-Becker-Stiftung in Bad Arolsen. Generation 60 plus, tauglich für die Arbeitswelt 2020, lautete der Titel, unter dem Wissenschaftler unterschiedlicher Fachrichtungen diskutierten. Im Mittelpunkt stand dabei die Frage nach der Leistungsfähigkeit und Produktivität älterer Arbeitnehmer und wie sie sich in einer Welt des Jugendkults behaupten können. Bettina Köster hat die Tagung besucht.
Es wäre in der Tat gut, wenn man bei Geschäften sowohl alte als auch junge Leute brauchte. Denn in Absicht auf das Gegenwärtige würde es den Vorteil verschaffen, dass die guten Eigenschaften von beiden Altern wechselweise ihre Fehler verbesserten. In Absicht auf das Zukünftige hätte es den Nutzen, dass die jungen Leute größte Einsicht erlangten, indem die Alten ihre Anführer wären.
Ein Auszug aus der Zeitschrift Der Greis aus dem Jahre 1764. Greis war damals kein Schimpfwort, sondern eine Ehrenbezeichnung. Aber das Ansehen älterer Menschen unterlag im Laufe der Geschichte einem stetigen Wandel. Im späten Mittelalter galten Alte als unnütze Esser und die Studentenbewegung Ende der 60er Jahre schrieb sich auf die Fahnen: Trau keinem über 30. Schaut man schließlich heute auf den Arbeitsmarkt, so könnte man auch meinen, dass Arbeitnehmer jenseits der 50 auf dem Abstellgleis gelandet sind. Nicht einmal 40% der 55- bis 64-Jährigen sind in Deutschland noch erwerbstätig, in der Altersgruppe der 60- bis 65-Jährigen sogar nur noch ein Fünftel. Dies ist auch ein Resultat der umfangreichen Frühverrentungsprogramme der Unternehmen in den vergangenen 20 Jahren, die es in dem Umfang in anderen europäischen Ländern so nicht gab. Dieser Weg führt über kurz oder lang in die Sackgasse, denn die sogenannte Babyboom-Generation, die heute 35- bis 45-Jährigen, schiebt langsam fast unbemerkt wie eine Bugwelle nach vorn. Also immer mehr Arbeitnehmer rücken stetig in die höheren Altersgruppen auf. Dr. Johannes Fuchs vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung der Bundesagentur für Arbeit.
Bei vielen Betrieben ist dieses Thema eigentlich noch nicht angekommen. Oder die Betriebe haben natürlich ganz andere Probleme auch zurzeit. Noch gibt es Jüngere. Wir haben aktuelle Beispiele, jetzt ja auch VW und andere. Wenn es darauf ankommt, den Betrieb zu halten, zukunftsfähig zu machen, dann versucht man scheinbar sozialverträglich Älteren erstmal den Aufstieg zu ermöglichen und die Jüngeren zu behalten. Das wird auf Dauer aber nicht mehr gehen.
Noch suchen Firmen in ihren Stellenanzeigen in erster Linie jüngere Arbeitskräfte mit einem breiten Qualifikationsprofil. Weiterbildungsmaßnahmen sind seit 1997 rückläufig und Mitarbeiter jenseits der 50 werden in den meisten Unternehmen nicht gerade ermutigt, sich fortzubilden.
Wir haben bei den Älteren Fähigkeiten, Erfahrungswissen und Ähnliches, wie es genannt wird, das zunehmend wichtiger wird. Man muss sich vorstellen, unsere ganze Wirtschaft wird immer anspruchsvoller. Die Anforderungen werden komplexer. Und ausgerechnet diese Fähigkeiten sind eigentlich bei älteren, erfahrenen Mitarbeitern zu finden. Insofern sehe ich da auch durchaus eine sehr positive Entwicklungsmöglichkeit. Nur das müssen die Betriebe für sich auch ergreifen.
Weg vom Defizitdenken hin zum ressourcenorientierten Denken. Das wollen die Wissenschaftler nicht nur in den Betrieben, sondern auch bei den Einzelnen vorantreiben. Denn die Leistungsfähigkeit muss im Alter nicht kontinuierlich abnehmen. Das kalendarische Alter entspricht längst nicht mehr unserem biologischen Alter. Dr. Ina Überscher, leitende Ärztin bei der Deutschen Rentenversicherung.
Es ist wissenschaftlich eindeutig nachgewiesen, dass der ältere Mensch bis 67 Jahre, wenn er entsprechende Chancen hat, wenn er entsprechend in Schulungsprogrammen drin bleibt, gesund bleibt, wenn der Arbeitsplatz entsprechend angepasst ist, die gleiche Leistungsfähigkeit hat wie sein jüngerer Kollege. Und gemeinsam ist man ja erst dann ein Team. Ich denke, das ist für die Jungen und für die Älteren ein Benefit auf beiden Seiten.
Wer leistungsfähig bleiben will, sollte aktiv sein und sich körperlich fit halten. Davon sind alle Wissenschaftler überzeugt.
Wenn man regelmäßig Sport macht, macht einem Sport auch Spaß. Es ist wie Zähneputzen. Wenn man einen Tag das nicht tun kann durch Dienstreise und so weiter, man sitzt den ganzen Tag im Zug oder im Flugzeug, dann geht's einem nicht gut. Und das ist das, was wir erreichen müssen. Die körperliche Bewegung ist das, was wir als Mensch irgendwie brauchen.
Körperliches Wohlbefinden steht in unmittelbarem Zusammenhang mit geistiger Leistungsfähigkeit. Das weisen unterschiedliche Studien immer wieder nach. Die Forscher differenzieren die kognitiven Leistungen der Menschen, die sich auch bei körperlichem Wohlbefinden unterschiedlich entwickeln. Sie unterscheiden die sogenannte kristalline und fluide Intelligenz. Die kristalline Intelligenz ist die durch Erfahrung erworbene Intelligenz, also unser Wissen über die Welt, der Wortschatz und die Erfahrung von Lösungsstrategien. Zur fluiden Intelligenz gehören bestimmte Gedächtnisleistungen und die Geschwindigkeit, mit der wir neue Informationen verarbeiten können. Beide Formen von Intelligenz sind aufeinander bezogen, aber können sich durchaus unterschiedlich entwickeln. Dr. Matthias Kliegel vom Psychologischen Institut der Universität Zürich.
Im Bereich der kristallinen Intelligenz beobachten wir, dass diese sich über die Lebensspanne hin aufbaut, lange erhalten bleibt und erst im sehr, sehr späten Alter hier ein Nachlassen beobachtet werden kann. Die fluide Intelligenz, die Aktionszeitgeschwindigkeiten, die nehmen schon im mittleren Erwachsenenalter ab und zeigen eine viel schnellere abnehmende Funktion als kristalline Intelligenzbereiche.
Auch innerhalb der Entwicklung der fluiden Intelligenz konnten die Wissenschaftler große Unterschiede entdecken.
Wichtig ist hier zu unterscheiden, ob wir Aufgaben haben, die starke fluide Komponenten haben. Die nehmen im Alter auch innerhalb des Alters ab. Da finden wir tatsächlich auch wichtige Unterschiede zwischen zum Beispiel jungen Alten und alten Alten. Also auch innerhalb der älteren Personen ist die Gruppe nicht homogen, sondern Entwicklung geht im Alter weiter. Wir finden aber auch tatsächlich hier, dass bestimmte Dinge trotzdem auch verbesserungsfähig sind, dass wir plastische Veränderungen beobachten können, selbst bis ins sehr hohe Alter. Also verschiedene Studien zeigen hier, dass es sehr auf die untersuchte kognitive Domäne ankommt, wie sich diese Dinge im Alter verändern.
Das heißt, wenn beispielsweise ein älterer Arbeitnehmer sich in neue Computerprogramme einarbeiten soll, so muss ihm das nicht zwangsläufig schwerfallen. Es kommt dabei immer auf die jeweiligen Vorerfahrungen an, denn Lernen geschieht ja nie im luftleeren Raum. Menschen, die sich beispielsweise schon lange und oft mit Computern beschäftigt haben, haben weniger Probleme, neue Informationen in ihr Wissen einzubetten, als Menschen, die damit bislang wenig zu tun hatten. Allgemeingültige Trainings, um sich geistig fit zu halten, gibt es jedoch nicht. Aber es gilt die Regel, dass bis ins hohe Alter komplexe neue Fähigkeiten erlernt werden können.
Zum einen ist geistige Aktivität, die sinnvoll ist, zum Beispiel Lernen von Sprachen oder das Besuchen von fremden Ländern. Es gibt viele Untersuchungen, die solche sinnvollen geistigen Aktivitäten tatsächlich für den Erhalt von kognitiver Leistungsfähigkeit bis ins sehr hohe Alter verantwortlich gemacht haben. Wir haben selber zum Beispiel in der Heidelberger 100-jährigen Studie 90 100-Jährige untersucht und bei denen festgestellt, dass hier tatsächlich das intellektuelle Aktivsein bis ins hohe Alter dafür ein Prädiktor war, wie gut diese kognitive Aufgaben bewältigen konnten. Es ist aber auf der anderen Seite auch so, es gibt keine generelle Trainierbarkeit des Gehirns wie bei einem Muskel, dass man jede sinnlose Tätigkeit, also zum Beispiel das Telefonbuch, die ersten 10 Seiten auswendig zu lernen oder irgendwelche Rätsel ständig zu lösen, dass diese allein eine Art generellen Trainingseffekt haben.
Menschen, die beispielsweise schon als Kind eine Zweitsprache gelernt haben, stehen grundsätzlich besser da, wenn es um den Erhalt kognitiver Fähigkeiten im Alter geht. Der Dortmunder Psychologe, Privatdozent Dr. Michael Falkenstein.
Also es war eine Studie, wo man Leute untersucht hat im Alter und deren geistige Fähigkeiten, vor allen Dingen die sogenannten Kontroll- oder exekutiven Funktionen, wo es darum geht, Aufmerksamkeit hin und her zu schieben, gegen Ablenkung gefeit zu sein, die Funktionen, die andere koordinieren. Und diese Funktionen waren bei Leuten, die früh als Kinder eine Zweitsprache gelernt hatten, wesentlich besser als bei Leuten, die nur eine Sprache konnten. Und das sind genau die Funktionen, die bei Älteren eigentlich beeinträchtigt sind. Das heißt, am empfindlichsten Teil gewinnt man durch den Zweitspracherwerb immens.
Inwieweit das Lernen einer zweiten Sprache auch im höheren Alter die geistigen Leistungen beeinflusst, wird derzeit an der Universität Dortmund untersucht. Grundsätzlich sollte man aber nicht erst mit 50 anfangen, sich neue Herausforderungen zu suchen. Wir brauchen eine Kultur der Weiterbildung, fordern die Wissenschaftler und nennen das Stichwort lebenslanges Lernen, das mittlerweile auch in der Bevölkerung als Schlüsselkompetenz der Zukunft in aller Munde ist. Das Lernen neuer Qualifikationen mündet aber nicht automatisch in mehr Produktivität. Dafür spielt das Erfahrungswissen eine große Rolle. Ismail Düzgün vom Mannheimer Institute of Economics of Aging.
Wir haben statistisch ein Verfahren angewandt, wo wir die Erfahrung, den Effekt der Erfahrung auf die Fehlerzahl, auf die Produktivität darstellen konnten. Und die Abbildungen haben gezeigt, dass mit steigender Erfahrung, mit steigender Betriebszugehörigkeit der Mitarbeiter die Fehler eindeutig abnahmen.
Bislang ging man in der Forschung davon aus, dass altersgemischte Gruppen eindeutig Vorteile bieten, weil sich hier junge und alte Mitarbeiter mit ihren jeweiligen Kompetenzen gegenseitig befruchten können. Dies wurde jedoch in einer Studie des Wirtschaftsingenieurs Düzgün widerlegt.
Wir sind zum erstaunlichen Ergebnis gekommen, dass altersgemischte Gruppen weniger produktiv sind als altershomogene Gruppen. Das widerspricht natürlich ganz eindeutig der weitläufigen Meinung, dass die davon ausgehen, dass altersgemischte Gruppen sich gegenseitig ergänzen, die neuen Ideen, das neue Wissen der Jungen ergänzt wird mit der Erfahrenheit, der Weisheit der Älteren. Und wir haben ganz eindeutig festgestellt, diese Ergebnisse sind auch wirklich sehr signifikant, dass anhand auch dieser umfangreichen Daten mit 50.000 Beobachtungen, dass altersgemischte Gruppen im Schnitt mehr Fehler machen, weniger produktiv sind als altershomogene Gruppen. Ich denke, das liegt auch daran, da geht auch die Forschung so ein bisschen auseinander. Vielleicht die soziale Kommunikation, Interaktion in der altersgemischten Gruppe nicht so gut funktioniert, wie man sich das so gerne vorstellt oder gerne hätte.
Diese Ergebnisse der Fallstudie aus einem Unternehmen, das Lkw anfertigt, kann man natürlich nicht verallgemeinern, sodass in allen fahrzeugherstellenden Unternehmen nur noch homogene Gruppen am Fließband gebildet werden sollten. Aber sie zeigen, dass es keine allgemeingültigen Lösungen gibt. Ganz im Gegenteil, jedes Unternehmen muss für sich schauen, wie man ältere Mitarbeiter am besten in die Firma einbindet und ihren Stellenwert für das Unternehmen erkennt. Einige Firmen sind dabei auch offen für Unterstützung von außen. Der Schweizer Unternehmensberater Peter Holliger.
Wir gehen hin und untersuchen die Firmen bezüglich ihrer Risikostruktur, wie sie mit Wissen umgehen. Also das Wissen ist die kritische Messgröße, und zwar das kritische Wissen, das Wissen, was in den Köpfen der Leute ist. Und genau dieses Wissen ist überwiegend in den erfahrenen, also dienstaltersalten Köpfen. Ich spreche nicht so gerne von einer Alterslimite, also 45 oder 50-Jährige. Es kommt auf die Erfahrung an, und das messen wir. Das können wir auf einer Risikostruktur mit verschiedensten Parametern abtragen. Das heißt, wir bekommen Indikatoren, Hinweise darauf, ob eine Gefahr besteht, dass Wissen verloren geht und dadurch das Unternehmen nicht mehr konkurrenzfähig ist ab 2008, 2010.
Aber es ist nicht allein das Wissen der älteren Mitarbeiter, das sich ein Unternehmen sichern sollte. Vielfach ist auch ein Umdenken innerhalb der Firma gefragt.
Ein Beispiel, dass man in der Führungsschulung standardmäßig davon redet, dass es Gemeinsamkeiten und nicht Unterschiede im Altern gibt. Also wir erkennen ja Altersrassismus und Jugendwahn. Und wenn man davon einmal Abstand nimmt und sagt, jedes Alter hat seine Vorteile und auf die Vorteile, auf Gleichheiten eingeht, dann ist das sehr viel sinnvoller. Und Führungskräfte können diese Unterscheidungen sich dann bewusst machen und im täglichen Alltag darauf verzichten. Das sind sehr niederschwellige Interventionen, die aber enorme Wirkung haben auf die Unternehmenskultur.
Zu dem Umdenken innerhalb des Unternehmens gehört aber auch, dass man neue Nischen für die älteren Mitarbeiter entdeckt und ihnen entsprechende Einsatzmöglichkeiten bietet.
Man kann in andere Arbeitsmodelle übergehen, beispielsweise Mentorenmodelle. Also ein älterer Facharbeiter, eine ältere Fachkraft kann ohne weiteres dann auch Jüngere trainieren, Wissen weitergeben. Ja. Und das geht über Unternehmenskultur-Change. Und dafür sind die Firmen grundsätzlich offen. Aber da der Nutzen nicht sofort eintritt, wird das Geld auch nicht so schnell gesprochen.
Die nordischen Länder sind in Sachen flexibler Arbeitsmodelle und Arbeitszeitmodelle Deutschland Meilen voraus. Wer beispielsweise in Finnland eine bestimmte Tätigkeit ausübt in einem Unternehmen und diese aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr übernehmen kann, der bekommt in einem anderen Bereich einen Job, der für ihn problemlos ist. Überhaupt gehören dort die älteren Arbeitnehmer viel selbstverständlicher zum Arbeitsleben und werden nicht frühzeitig zum alten Eisen. Der Mannheimer Wirtschaftsingenieur Düsken.
Vor allem aus den skandinavischen, nordischen Ländern ist es so, dass viele Unternehmen auch viel mehr für ihre Mitarbeiter tun, wie Gesundheitsprävention, wie Ausgleichsprogramme, Stressbewältigungsprogramme. Und auch nach dem Ausscheiden aus dem Unternehmen hat man beobachtet, dass gerade ehrenamtliche Arbeit in den skandinavischen Ländern sehr ausgeprägt ist, so dass auch das Potenzial der älteren Leute in diesen Ländern noch weit genutzt wird als in Deutschland.
Die größte Herausforderung bleibt jedoch, wie man ältere Arbeitnehmer motiviert, wenn sie nicht mehr in ein Unternehmen eingebunden sind und ihre Bewerbungen immer wieder im eigenen Briefkasten landen. Sich da regelmäßig selbst zu neuen Ufern aufzuraffen, kann mitunter Schwerstarbeit sein. Besonders, weil man es nicht gewöhnt ist, der Unternehmer seines eigenen Lebens zu sein. Deshalb kann man nicht früh genug damit anfangen, in seinem Arbeitsleben auch immer wieder innezuhalten und zu schauen, wohin man sich jetzt genau orientieren möchte. Das kann auch bedeuten, dass man sich in der Lebensmitte noch einmal für einen ganz neuen Weg entscheidet oder, wenn man gesundheitlich beeinträchtigt ist, eine neue Nische für sich entdeckt. Damit geht die Studiozeit für heute zu Ende. Gleich nach den Nachrichten geht es hier weiter mit dem Festspielpanorama. Ihnen noch einen schönen Abend wünscht Dörte Hinrichs.